Willkommen zurück bei Words of the Future. Heute wieder mit Nico.
Hallo zusammen.
Ja, das ist schon die 20. Folge, Jubiläum.
Das ging echt relativ schnell jetzt von meinem Gefühl her. Ich meine, ich war jetzt auch nicht in jeder Folge mit dabei, aber ging trotzdem zügig.
Ja, mit der Testfolge sind sogar schon 21. Also fast
wie lange ist es jetzt her, seit wir angefangen haben? Weißt du noch, in welchem Monat das war? Also ist
nicht
eine
genau,
Folge pro Woche, ne?
Ja, 21 Boah. Wochen, fast ein halbes Jahr.
Ja.
Wir können ja am Ende der Folge mal so ein Recap machen, über was
okay,
wir alles gesprochen haben.
Das machst dann besser du, weil du hast ja bestimmt eine Liste.
Ich habe, glaube ich, noch eine Liste mit allen Themen, ja.
Okay, das ist nämlich besser.
Genau, weil diese Woche nicht so viel passiert ist, beziehungsweise die Sachen, die passiert sind, werde ich wahrscheinlich in der nächsten Folge mit Florian besprechen. Als es so ein bisschen auch um Musik geht.
Mhm.
Deswegen machen wir heute eine Spezialthemenfolge zum Thema Geburtenraten. Das hatten wir ja schon beim letzten Mal angekündigt.
Genau.
Also, soll ich mal ein bisschen in das Thema einführen?
Ja, ich denke, das wäre ganz sinnvoll.
Also, bis vor einigen Jahren war ja häufig das Thema Überbevölkerung, dass wir weltweit zu viele Menschen haben. Und das ist in Teilen der Welt immer noch ein Problem. Wenn man so an Indien denkt, 1 Milliarde Menschen oder mehr auf einem nicht kleinen Land, aber auch keinem Russland. Da ist Überbevölkerung ein Problem. Aber in vielen Teilen der Welt hat man das gegenteilige Problem, dass es zu wenig Menschen gibt, beziehungsweise zu wenig Menschen nachkommen, also die Geburtenraten zu niedrig sind. Ich dachte, wir besprechen jetzt mal ein bisschen die Ursachen und was die Folgen von sowas sind.
Ja, da können wir gerne mit anfangen. Ich würde sagen, wir machen den Anfang einfach mal mit den Ursachen.
Ja.
Okay.
Also die Entwicklung ist so ein bisschen mit der Zeit und je entwickelter das Land ist, häufig. Was meinst du, ist die Nummer 1 Ursache?
Die Nummer 1 Ursache, dass die Menschen sich entscheiden, weniger Nachkommen zu zeugen.
Ja, also bewusst entscheiden oder halt.
Also ich denke, dass es von relativ vielen Leuten auch eine bewusste Entscheidung dagegen ist, weil ich könnte mir vorstellen, dass dieses Argument, ich möchte keine Nachkommen in eine Welt setzen, die beispielsweise durch den Klimawandel ziemlich zerstört wird momentan. Ich glaube, das ist eins der Hauptargumente, die dafür zählen.
Genau, also so indirekt Bildung und dann diese Zukunftsangst, dass man nicht sicher ist, ob die Kinder gut groß werden. Und auch mit Bildung zusammenhängend, in weiterentwickelten Ländern, wo Frauen und auch Männer mehr Zugang zu Bildung haben und das medizinische System weiter ist, gibt es natürlich auch deutlich mehr Zugang zu Verhütungsmitteln. Das heißt, ob jetzt bewusst oder unbewusst, die Leute kriegen einfach nicht so oft unabsichtlich Kinder.
Ja. Deswegen ist ja wahrscheinlich auch, wie du eben gesagt hattest, in Entwicklungs- und Schwellenländern, da sind die Kinder dann teilweise auch ja noch so ein bisschen Lebensversicherung manchmal, kann man ja eigentlich auch sagen.
Genau, das ist der nächste Punkt, ja.
Das ist ja in Deutschland zwar auf das ganze Land gesehen auch irgendwie so, wenn du nachher keinen hast, der dich im Alter, also der arbeiten geht, damit deine Rente quasi gesichert ist, aber das ist ja natürlich extremer in einem Entwicklungsland, wo du quasi kein Essen auf dem Tisch hast, wenn du keine 7 Enkel hast, die Felder meinetwegen
bewirtschaften können.
Also
in Europa in der Vergangenheit und in Teilen der Welt immer noch sind ja häufig die Kinder dann für die Eltern verantwortlich im Alter. Und je mehr Kinder du hast, desto besser bist du dann natürlich versorgt. Das ist für viele ein Argument, Kinder zu bekommen. Aber in einem Land, wo es staatliche Altersvorsorge gibt und selbst wenn es keine staatliche Altersvorsorge gibt, ist, wenn das Land wirtschaftlich besser gestellt ist, natürlich auch die Chance, finanziell sich selbst im Alter abzusichern, gegeben. Anders als in Ländern, wo man praktisch von Tag zu Tag leben muss. Und ich glaube, was dann noch ein großer Punkt ist, ist hier die Entwicklung von Gleichberechtigung der Frau und Frauen gehen in die Wirtschaft und machen Karriere. Ich glaube, für viele Frauen ist es einfach nicht attraktiv, Kinder zu bekommen, weil es die Karriere so zurückwirft.
Ja. Ja, genau. Das, denke ich mal, wird dann auch noch mit da reinspielen.
Also gerade in Deutschland arbeiten ja relativ viele Frauen und haben auch Interesse daran, im Beruf erfolgreich zu sein. Und dann sind Kinder einfach nicht das Ziel.
Ja, weil wenn man dann jetzt mal davon ausgeht, dass man Elternzeit nimmt, meinetwegen sind das jetzt, ich weiß es nicht genau, ich sag mal 1 oder 2 Jahre, ist das schon, also ganz nüchtern betrachtet, auch eine Menge Geld, die einem da entgehen kann. Ich weiß nicht genau, wie man in der Elternzeit bezahlt wird, ob man da irgendwas kriegt oder ob das quasi komplett unbezahlt ist, aber in der Karriere hilft es einem, glaube ich, auf jeden Fall nicht weiter.
Genau. Also hat man so ein Shift früher, wenn es den Leuten schlecht ging, hat man versucht, mehr Kinder zu bekommen, damit die einen versorgen. Jetzt, wenn es dir finanziell schlecht geht und du von Minijobs lebst und so weiter, dann nimmst du noch einen Job mehr und hast noch weniger Zeit, Kinder zu bekommen oder groß zu ziehen. Ich glaube, das ist auch ein Problem. Und dann gibt es noch so kleinere Faktoren. Ich glaube, Religion ist auch ein Faktor, dass früher dieses klassische religiös geprägte Familienbild da war, dass Leute Kinder bekommen sollen. Und ich glaube, das fällt ja jetzt zumindest in Deutschland und einigen anderen Ländern weg, weil einfach die Religion nicht mehr so stark vertreten ist.
Und generell hat sich dadurch dann auch einfach dieses allgemeine klassische Familienbild, Vater, Mutter, 2 Kinder, das hat sich ja eigentlich fast gar nicht mehr durchgesetzt jetzt mittlerweile. Das ist ja ziemlich veraltet, ob das jetzt nur religiös bedingt ist, aber ja. Generell ist das nicht mehr so verbreitet, wie es mal war.
Ehen sind auch nicht mehr so stabil wie früher, weil die Leute sich, wenn sie unglücklich sind, halt trennen.
Wenn das überhaupt heißt, noch geheiratet wird.
Genau, und erstens gibt es dann weniger Anreize, Kinder zu bekommen, so von steuerlicher Seite, wenn du nicht verheiratet bist. Und wenn du dir nicht sicher bist, dass du mit deinem Partner den Rest deines Lebens verbringst, ist natürlich auch unattraktiver, gemeinsam Kinder zu bekommen.
Ja, und was dann dazu kommt, Lebenserhaltungskosten gehen natürlich auch momentan ziemlich stark in die Höhe. Und wenn du dann 250 Euro Kindergeld kriegst, kannst du aber sicher sein, dass du im Monat mehr für das Kind ausgibst als 250 Euro.
Ja, wahrscheinlich sogar mehr als das Doppelte.
Ja, höchstwahrscheinlich. Also ich weiß nicht, das ist jetzt gerade nur Spekulation, wo ich mich irgendwo dran zu erinnern meine, aber ich glaube, ein Kind bis zu seinem 16. Lebensjahr ist, glaube ich, mehrere 100.000 Euro reingeflossen.
Ich weiß nicht, bis zum 16., ich glaube, du musst ja
oder war es
bis zum 25. Lebensjahr.
Ah, okay, und dann kann auch sein, dass es bis zum Auszug oder sowas ungefähr war, aber
ja, aber du zahlst auf jeden Fall, also wenn du 2, 3 Kinder hast, kannst du mit 1 Million rechnen über das Leben.
Ja.
Das ist heftig.
Ja, vor allen Dingen ist das so unvorstellbar, wenn man sich halt denkt, ich sag jetzt mal ein Durchschnittsgehalt, man verdient 40.000, 50.000 im Jahr. Und dann sagt dir jemand, dein Kind kostet dich bis zum 25. Lebensjahr über den Daumen gepeilt 200.000 Euro. Denkst du dir auch, weiß ich jetzt nicht, ob ich das stemmen möchte.
Da fahre ich vielleicht lieber in Urlaub.
Ein paar Mal.
Dann ist natürlich auch Erziehung immer schwieriger. Beziehungsweise, ich weiß nicht, wie genau man das am besten formuliert, aber diese Erwartung, wie du dich um dein Kind kümmerst, hat sich auch verändert. Und gerade mit so Smartphones und so. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ein Kind zu bekommen, stelle es mir richtig ätzend vor, weil du ja aktiv die ganze Zeit aufpassen musst, dass dein Kind nicht zu viel Kontakt zu Social Media bekommt, geistig gesund bleibt.
Andererseits darf es aber auch nicht komplett entfernt davon aufwachsen.
Genau.
Ne? Also da ist es, glaube ich, total schwierig, dann diese Balance zu finden.
Also ich weiß nicht, ob das einfach im Kopf der Bevölkerung passiert, dass man sich sagt, man muss sich jetzt mehr um Kinder kümmern, oder ob du wirklich deutlich mehr Zeit jetzt in Erziehung stecken musst. Wenn ich mir vorstelle, als wir klein waren oder noch früher, hat man die Kinder einfach den ganzen Tag rausgeschickt, dann haben die irgendwo im Dreck gespielt und das war's dann.
Ja.
Und jetzt weiß ich nicht, ob ich mein Kind unbeaufsichtigt irgendwo hinlassen wollen würde.
Ja.
Also ich weiß, dass ich früher immer geplant habe, Kinder zu bekommen. Und dass ich also in den letzten Jahren meine Meinung da stark geändert hat.
Also ich weiß es bei mir nicht. Ich Es ist vielleicht auch ein bisschen einfach ein zu privates Thema gerade, ja, dass ich das in dem Podcast
lass gut sein.
Bequatschen möchte.
Aber ich weiß, dass bei mir zum Beispiel der Hauptgrund war, warum ich gesagt habe, vielleicht doch lieber keine Kinder, dass, also einmal weiß ich nicht, ob es mir so viel Geld wert ist. Also mit 200.000 Euro über die Jahre kann ich sehr gut, sehr oft verreisen. Und dann weiß ich nicht, ob ich ein Kind in der heutigen Zeit oder auch in den nächsten Jahrzehnten so aufziehen kann oder ja, so aufziehen kann, dass ich zufrieden damit mit meiner Arbeit als Vater wäre.
Ja. Also du wirst halt, wenn du ein Kind hast, wirst du auf einer Linie einstecken müssen. Entweder leidet die Erziehung des Kindes oder dein Berufsleben leidet, denke ich. Und ja. Das ist, glaube ich, dann auch ein ziemlich schwieriger Konflikt, den man da treffen muss.
Also das sind so ein bisschen die Gründe, warum gerade in Ländern... Was glaubst du, in welchen Ländern sind Geburtenraten richtig niedrig?
Also ich gehe davon aus, dass in Deutschland aktuell ziemlich niedrige Geburtenraten vorherrschen.
Norddeutschland hat, glaube ich, 1,5 ungefähr.
Okay. Und sonst hätte ich jetzt vielleicht sogar auf China oder Japan getippt.
China ist noch schlimmer als Deutschland. China ist super 1.
Und Japan, weißt du das?
Japan auch so in dem Bereich. Italien, Spanien sind auch noch niedriger als Deutschland. Aber ganz niedrig ist zum Beispiel Südkorea. Südkorea okay. hat 0,88, also oh. unter ein Kind pro Frau.
Oh, okay. Und wenn wir dann jetzt einmal den Schwenk ins Weitere machen, was sind das für Folgen, die daraus entstehen können?
Genau, also bei so Ländern wie Deutschland, da merken wir ja schon, also wir sind noch mit 1,5, wir sind schlecht, aber wir sind nicht
katastrophal
das schlimmste Land.
Ja.
Ja. Aber wir merken ja schon, wir haben Fachkräftemangel, weil zu wenig Leute nachkommen für handwerkliche Jobs und so. Wir haben immer mehr Probleme, Renten aufrechtzuerhalten. Also alte Leute mit Renten zu versorgen, weil nicht genug neue Leute nachkommen.
Und das tritt ja jetzt gerade schon auf, also quasi mit der Geburtenrate, die vor, ich sag jetzt mal, 20, 30 Jahren oder sowas war, ne? Also.
Und wir hatten ja noch einen sehr geburtenstarken Jahrgang, die Babyboomer. Und die werden ja in ein paar Jahren, vielleicht einem Jahrzehnt, zwei, in Rente gehen. Und dann werden wir es richtig merken. Das wird sehr schwierig irgendwie zu stemmen. Und dann, dadurch, dass die Bevölkerung ja dann im Schnitt einfach älter wird, funktionieren einige Sachen nicht mehr. Also viele Dinge erwarten ja einen bestimmten Altersdurchschnitt. Zum Beispiel soziales Engagement. Wenn du 80 bist, kannst du dich nicht mehr irgendwo sozial einsetzen, irgendwelche Clubs, Vereine betreiben. Einfach vieles von diesen Sachen leiden darunter, wenn die Bevölkerung immer älter wird. Und
also
dann
zu dem Thema gerade noch mit sozialer Arbeit. Das stimmt schon. Ich glaube, es gibt viele Vereine, wo du das nicht mehr richtig dann betreiben kannst.
Ja, oder sagen wir einfach Jobs, die jüngere Leute erfordern.
Okay, okay, Jobs.
Also das, handwerkliche Sachen.
Okay, da stimme ich dir voll und ganz zu. Aber ich glaube, gerade was soziale Arbeit und Freiwilligenarbeit sowas angeht, bekomme ich es jedenfalls mit in meinem Umfeld, dass dann mit dem Alter wollen die Menschen noch eine Beschäftigung haben und haben dann natürlich auch die Zeit und Motivation, sich zu engagieren in irgendwelchen gemeinnützigen Vereinen. Mir fallen da zum Beispiel meine Großeltern ein, die sich beispielsweise für Flüchtlingshilfe oder Ähnliches einsetzen können. Wenn du in dem Alter, wenn du nicht mehr arbeiten musst, Zeit und Lust dafür hast, dich quasi für soziale Sachen zu engagieren, denke ich, kann das auch einen Vorteil haben. Was natürlich dann aber nicht schwere körperliche Arbeiten mit einschließt.
Und dass die Bevölkerung älter wird, du brauchst ja immer noch einen Anteil der Bevölkerung als in der Wirtschaft am Arbeiten. Das heißt, was jetzt passiert, ist, dass überall das Rentenalter hochgeht. Frankreich, Deutschland, Japan und so weiter. Und die meisten Leute, gerade in Ländern, wo das Problem da ist, wie zum Beispiel Japan, Japan ist ein schlechtes Beispiel, aber sagen wir, keine Ahnung, Italien, die Leute müssen länger arbeiten, aber die Lebenserwartung ist nicht unfassbar hoch. Das heißt, viele Menschen sterben einfach, bevor sie in Rente gehen. Und dann frage ich mich, ist das...
Das, ich wollte gerade sagen... Wofür arbeitest
du dann dein ganzes Leben?
Das fühlt sich dann halt absolut nicht worth an, ne? Wenn du dein ganzes Leben lang gearbeitet hast und dann denkst du, jetzt möchte ich ein bisschen meinen Lebensabend genießen, reisen und sowas. Was ja eh schon eigentlich total traurig ist, dass man das erst so richtig machen kann, wenn man alt ist. Und dann arbeitest du quasi noch bis... keine Ahnung, wie das in 20 Jahren oder so aussieht, arbeitest du noch bis 70 und stirbst mit 72 oder sowas.
Genau.
Das ist ja auch richtig beschissen dann.
Aktuell könnte man das Problem ausgleichen durch mehr Einwanderung. Also es gibt Regionen in der Welt, wo Geburtenraten noch hoch sind, große Teile Afrikas, Indien und so weiter, weil Indien auch schon runtergeht. Das heißt, man könnte Leute praktisch, das klingt jetzt scheiße, aber aus Afrika importieren, also einfach junge Leute aus Afrika herholen. Ich meine, es gibt ja genügend Leute, die Interesse daran haben, nach Deutschland zu kommen. Wir sind ja ein sehr attraktives Einwanderungsland. Es scheint nur, sage ich das jetzt, in Deutschland nicht so viel Akzeptanz und Willkommenskultur für junge Menschen zu geben, die nach Deutschland kommen.
Und vor allem funktioniert das ja auch nur nachhaltig, solange die Länder, wo man die Leute oder wo die Leute quasi herkommen, solange die auch eine höhere Geburtenrate als 2 genau. Oder was war es? 1,9 oder 2,1 oder sowas.
2,1 ist ja der Sweet Spot für Bevölkerungserhaltung.
Genau. Also das funktioniert dann ja auch nur nachhaltig, wenn in den Ländern das höher als 2,1 ist, weil sonst nimmst du denen quasi die Leute weg, die dann später das System stemmen oder die Gesellschaft tragen sollen.
Es kommt ja noch hinzu, dass die Leute, wenn die hier arbeiten, dann wahrscheinlich auch hier alt werden. Also
da kann man sie ja wieder zurückschicken. Sorry.
Aber ja, du hast recht. Ich glaube, in den Ländern, in denen die Geburtenraten aktuell noch hoch sind, wird, also wenn alles gut läuft und die Länder sich entwickeln, Bildung sich verbessert, die Wirtschaft sich verbessert, wird das da genauso passieren, dass da auch die Geburtenzahlen runtergehen. Und an sich ist es nicht schlecht, wenn sich die Geburtenraten ein bisschen senken und wir auf dem globalen aktuellen Bevölkerungslevel bleiben. Also die aktuelle Prognose ist, dass wir zu 10 Milliarden Menschen hochgehen. Und da dann uns irgendwo einpendeln. Das Problem ist halt diese ungleichmäßige Verteilung und dass es jetzt so schnell irgendwo sich ändert. Also 0,88 in Südkorea. Ich weiß nicht, was da müsste man durchrechnen, was da das Durchschnittsalter sein wird. Wahrscheinlich irgendwo um die 60 oder höher.
Noch, was mir jetzt gerade noch zu dem Thema gerade eben, wo du sagtest, dass sich das einpendeln wird. Ich erinnere mich noch an meinen Erdkundeunterricht vor, ich sag jetzt einfach mal vor 5 Jahren. Ich weiß nicht, in welcher Klasse das war. Deswegen sage ich jetzt einfach mal vor 5 Jahren. Da war noch ein ganz großes Thema, dass Überbevölkerung ein riesiges Problem sein wird. Genau. Und das scheint sich ja jetzt aktuell sehr gewandelt zu haben, ne? Glaubst du, das ist ein langfristiger Trend, dass das Bevölkerungswachstum so niedrig bleiben wird? Oder denkst du, das ist, kann in, oder hältst du es für wahrscheinlich, dass es in 5 Jahren wieder komplett anders aussieht?
Also früher war Überbevölkerung so ein großes Thema, weil wir in den letzten Jahrzehnten oder im letzten Jahrhundert unfassbar schnelles Bevölkerungswachstum hatten. Also als unsere Großeltern auf die Welt kamen, gab es noch so 1 bis 2 Milliarden Menschen. Und das ist in deren Lebenszeit auf über 8 Milliarden angestiegen. Das heißt, zu dem Zeitpunkt wirkte es so, als, oh mein Gott, in 60, 70 Jahren wird die Welt komplett von Menschen überrannt. Was sich dann geändert hat in unserer Lebenszeit oder auch schon ein bisschen früher, ist, was wir eben besprochen haben, dass in Entwicklungsländern Kinder bekommen immer unattraktiver wurde, die Bevölkerungszahlen geschrumpft sind. Du erinnerst dich, es gab in China, als wir ganz klein waren, Ein-Kind-Politik.
Und jetzt mittlerweile zwei Kind, ne?
Und jetzt Zwei-Kind-Politik, weil China hat jetzt genau das gleiche Problem. Zuerst mussten sie die Leute stoppen, um Überbevölkerung zu verhindern. Und jetzt wollen die Leute keine Kinder mehr bekommen. Und keiner will mehr als ein Kind haben. Und ich glaube auch, dass sich dieser Trend langfristig durchsetzen wird. Also Mehr Länder werden ähnliche Entwicklungen durchmachen, mehr Bildung. Frauen haben mehr Zugang zu Verhütungsmitteln weltweit, Männer
auch.
Das
denke ich auch. Und ich glaube halt, wie gesagt, für mich ist auch so dieses Hauptargument, dass man Zukunftsangst hat. Und ich glaube nicht, dass die Zukunftsangst sich in den nächsten 5 Jahren so stark legen wird, weil ich glaube nicht, dass wir bis dahin die Lösung für die Zukunft gefunden haben, dass man keine Sorgen mehr haben muss.
Nee, also Klimawandel und Kriege sind immer ein großes Thema.
Ja.
Gerade
ist das so, dass während Kriegen die Geburtenraten in die noch niedriger werden? Also logisch betrachtet ja eigentlich schon, wenn ich zumindest in den Ländern, wo Krieg herrscht, weil ich sag jetzt mal blöd, die Männer sind weg und
ja,
dann ist es ja auch schwierig, da weiter Kinder zu kriegen.
Ich glaube, nach Kriegen gehen die Geburtenraten hoch.
Genau.
Aber ich glaube, vor Kriegen sollten die Geburtenraten relativ niedrig sein.
Ja.
Und gerade gibt es ja mehr als genügend Konflikte und Angst in der Bevölkerung auch.
Das stimmt.
Also ich glaube, das wird sich noch langfristig nicht verändern. Wobei, ich glaube, 10 Milliarden Menschen ist erstmal eine recht gesunde Zahl. Ich glaube, das können wir, wie sagt man mal, nachhaltig irgendwie gestalten.
Ja.
Also aktuell tun wir das nicht, auf gar keinen Fall.
Ja, gut. Aktuell passiert sehr wenig Nachhaltiges.
Ja, also aktuell saugen wir den Planeten förmlich aus. Aber es ist durchaus möglich, 10 Milliarden Menschen zu versorgen, sodass es langfristig funktioniert. Wir müssten natürlich alle deutlich weniger Fleisch essen. Vielleicht uns mit dem Gedanken anfreunden, Insekten zu essen. Wir müssten unsere Energieversorgung mal nachhaltig gestalten.
Ja, da gibt es ziemlich viele Baustellen, die man da angehen muss, ne?
Wir müssten etwas umweltfreundlicher bauen. Mit unseren Chemikalien ein bisschen aufpassen, wo wir die hin tun. Also, da gibt es viele Baustellen, ja.
Ja. Aber mit 10 Milliarden Menschen ist das eigentlich noch eine Anzahl, die sich auf dem Planeten umsetzen lässt, quasi.
Ja, man muss ja auch immer bedenken, mehr Menschen bedeutet, du hast mehr Potenzial für, sagen wir mal, besondere Menschen, Genies, Leute, die Probleme lösen. Also 2% der Bevölkerung sind hochbegabt, bei 10 Milliarden Menschen sind das ein Haufen Menschen.
Aber jetzt auch nicht so viel mehr als bei 8 Milliarden.
Das stimmt. Und ich glaube, du kannst noch viel, also ich bin ja echt kein Freund der Menschheit, aber ich glaube, du kannst noch viel Potenzial rausholen, wenn du unser Bildungssystem verbesserst und auch weltweit für Bildung sorgst.
Ja.
Ich glaube, wenn 10 Milliarden Menschen gut gebildet sind.
Genau, wenn alle von denen quasi einen hohen Bildungsstand erreichen, das stimmt schon, weil da hört sich jetzt blöd an, aber es wird wahrscheinlich ziemlich viele hochbegabte Menschen geben, die so ein bisschen unterm Radar fliegen, weil sie kein richtiges Bildungssystem in ihrem Land haben.
Es gibt hundertprozentig einen Einstein in Afrika oder Indien, der einfach keinen Zugang zur Bildung hat und der uns verloren geht.
Ja.
Und deswegen ist auch meine Hoffnung mit AI, dass wir es schaffen, durch so KI-Lehrer und so weiter, oder was Khan Academy macht mit so, Online-Unterricht mit KI-Tutor, dass man es schafft, Bildung unabhängig von Schulen zu allen Menschen zu bringen.
Ja.
Und auch qualitativ hochwertigere Bildung. Also was an Schulen zum Teil abgeht, ist ja,
das
wirklich
ist
katastrophal.
Ja.
Und ich hoffe, dass da noch viel Potenzial in der Menschheit steckt für, zum einen den Durchschnittsbürger ein bisschen
Was möchtest du jetzt sagen?
Ich bin aktuell viel in amerikanischer Politik drin.
Okay,
und
okay.
Wenn ich mir, also da hat das Bildungssystem komplett versagt.
Ja, ich meine, da wird ja auch für mehr Waffen an den Schulen als für Schüler gesorgt, aber.
Also ich glaube, wenn man da anständiges Bildungssystem hinbekommt, hilft das schon mal dem Durchschnittsbürger und der gesamtgesellschaftlichen Stimmung. Und ich glaube, dass du dann auch viele Menschen mit sehr viel Potenzial findest, die eine Bereicherung für die gesamte Menschheit sein können.
Ja.
Sowohl in den reinen Naturwissenschaften als auch in angewandten Bereichen wie Solarforschung, Fusion, Klimaschutz, all die Bereiche, wo man Innovation braucht und Leute, die das umsetzen. Da hoffe ich drauf.
Ja, das ist, glaube ich, halt wirklich einfach so ein Bereich, wo in vielen Ländern ziemlich viel Potenzial aktuell verschenkt wird.
Ja. Auf der anderen Seite, wir machen ja auch Fortschritte in vielen dieser Bereiche. Also gerade in Deutschland, wir haben ja vor vielen Jahren vieles von unserer Solartechnik an China verkauft. Aber wir haben immer noch einige Innovationstreiber in Deutschland. Und das schweift jetzt ein bisschen vom Thema ab. Aber wir können noch mal kurz über Fusion reden. Wir haben in Deutschland ja auch mit Wendelstein einen der erfolgreichsten Fusionsreaktoren der Welt als Delator-Modell. Ganz im Gegensatz zu ITER. Haben wir da im Podcast drüber gesprochen?
Ja, ich meine, das war sogar letzte Folge.
Ja, also vorletzte, die letzte mit dir.
Also genau, ja, genau, die letzte mit mir.
Ja, da hatten wir ein bisschen drüber gesprochen, dass ITER ja aktuell ein bisschen Geld verschlingt und ja, wahrscheinlich nicht so erfolgreich sein wird.
Ja, genau.
Also erst 2035 fertig wird und so weiter. Und ich glaube, dass gerade in Deutschland da bis 2035 sind wir wahrscheinlich schon weiter. Da ist Hoffnung. Und vielleicht können wir dann auch Leute von anderen Teilen der Welt holen und dann hier einen Fusionsstandort machen. Das löst dann nur das Problem in Deutschland. Und dann müssen andere Länder
ja,
auch
gut,
Möglichkeiten
aber
finden.
Daraus folgend wird es ja für die anderen Länder auch einfacher.
Ja.
Weil ich gehe jetzt ja mal nicht davon aus, dass Deutschland, wenn man jetzt sagt, uns gelingt die Fusion mit Energieüberschuss, also quasi mit Energiegewinnung, dann wird Deutschland ja wohl nicht sagen, meins, kein anderer kriegt was davon und tschüss, so nee, ungefähr.
Ich dachte jetzt eher, dass wir dadurch viele Arbeitsplätze bekommen,
ach so,
die Leute nach Deutschland ziehen.
Okay, ja.
Das hilft dann Korea nicht so.
Ja, das stimmt.
Aber ich frage mich, ich glaube nicht, dass Korea keine Einwendungen hat, weil niemand nach Korea möchte. Also ich glaube, in vielen dieser Länder ist das Problem auch, dass Leute noch so eine Abneigung gegen Einwanderung haben. Also so Bevölkerungswanderung global ist immer noch nicht gern gesehen.
Also von Japan habe ich das auch schon öfter gehört, dass man es da als, ich sag mal, als Ausländer oder als Einwanderer, dass man es da wohl relativ schwierig hat, Fuß richtig zu finden. Weil
ja,
ob du da auch schon relativ lange lebst und die Sprache gut beherrschst, soll es wohl oft so sein, dass sie dich immer noch als Gaijin, also als Ausländer quasi dort ein bisschen betrachten.
Ja.
Das ist dann, glaube ich, einfach was vielen Menschen oder viele Menschen dann auch so ein bisschen davon abschreckt, wenn du denkst, in dem Land werde ich eh niemals zu 100% ankommen. Da muss dann dran gearbeitet werden.
Hast du jetzt dann auch weniger Initiative, Kinder dazu bekommen, wenn
ja,
die
genau,
auch anders behandelt werden?
Es kann schwierig sein, für dich Partner zu finden. Für die Kinder kann es schwierig sein. Im Job weiß ich nicht, ob da dann nicht auch Diskriminierung vorherrschen kann. Also kann auf jeden Fall, ne? Aber weiß ich nicht, wie akut das Problem dann ist. Aber das ist dann im Prinzip was man erstmal richtig loswerden müsste.
Also das Hauptproblem ist ja diese kulturelle Grenze, dass man sagt, wenn du in mein Land kommst, musst du dich auch so verhalten wie die Leute hier.
Ja, genau. Du musst quasi genau wie wir, du musst genau wie der Klischee-Deutsche ja. werden, meinetwegen.
Und es ist ja immer so das Problem, ja, die türkischen Einwanderer bleiben unter sich, lernen kein Deutsch und so weiter. Oder in Japan ähnlich, die ganzen Ausländer bleiben unter sich, lernen kein Japanisch, whatever. Und ich weiß nicht, ob dann wirklich die Lösung ist, zu sagen, ja, die Leute kommen her und lernen dann alle Deutsch und essen Würstchen und feiern mit Oktoberfest.
Ja.
Oder ob man sich so ein bisschen von diesen lokalen Kulturen verabschiedet und ja, einfach ein bisschen mehr mischt. Und ich glaube, der große Treiber dafür wird das Internet sein.
Inwiefern?
Also Kultur, was sind so die Hauptunterschiede, kulturelle Unterschiede? Das erste ist die Sprache. Jetzt gibt es immer mehr Menschen, die schon sehr früh Englisch lernen. Und viele Sprachen haben diesen Effekt, dass Englisch sich immer mehr in die Sprache einschleicht.
Ja.
Das heißt, die Leute wachsen häufig bilingual auf und wenn nicht, dann lernen sie spätestens durchs Internet auf jeden Fall ein bisschen Englisch.
Ja.
Und wenn jetzt die Bevölkerung, also ältere Menschen, die kulturell fest in ihrem Land verankert sind, wegsterben und Leute mit Internetkultur groß werden, YouTube, Englisch und so weiter, dass dann kultureller Austausch einfacher wird, weil der Unterschied nicht mehr so groß ist.
Wenn, ja, du meinst quasi mit dem Internet als verbindende Plattform zwischen allen, dass das dadurch genau. dann einfacher wird, ne?
So, früher haben Deutsche Wagner gehört und Amerikaner whatever. Amerikaner ist ein schlechtes Beispiel, weil die haben kaum Kultur. Aber sagen wir, Japaner haben halt klassische japanische Musik gehört. Wenn die nach Deutschland kommen, die Leute hatten nichts gemeinsam. So, wenn sich jetzt Leute von Afrika, Japan, Europa treffen, dann haben die alle Taylor Swift gehört und ja. haben alle bei McDonald's gefrühstückt. Ich weiß nicht, ob die amerikanische Kultur ist, die wir weltweit als Leitkultur haben wollen, aber darauf wird es hinauslaufen. Und ich glaube, dann wird Einwanderung und so Bevölkerung, also globale Wanderung zwischen Ländern einfacher.
Ja, also das stimmt. Aber ich glaube, es wird ja aber dann trotzdem, also du willst das jetzt nicht so sagen, dass es dazu kommt, dass es quasi eine globale Kultur gibt, ne? Das,
ich glaube, wir werden das auf jeden Fall approximieren.
Ja, genau. Also das ist ja, das passiert ja. Das kann man ja eigentlich auch, kann man ja eigentlich gerade nichts gegen sagen. Aber ich würde trotzdem noch davon ausgehen, dass einzelne Länder und Ähnliches immer noch so ihre eigene Kultur mit beibehalten, zumindest in einem gewissen Maß, weil das ist ja eigentlich, also wäre mir auf jeden Fall wichtig, weil sonst gibt es ja beispielsweise auch wenig Anreiz, noch irgendwo hinzureisen. Ich meine, klar, Landschaften und Ähnliches, aber man möchte dann ja auch doch andere Kulturen kennenlernen und das würde einem so ja verloren gehen dann.
Ja, ich sag nicht, dass das hundertprozentig positiv ist. Wahrscheinlich ist es sogar was Negatives, aber ich weiß nicht, ob man was dagegen tun kann. Also anderes Beispiel zum Beispiel ist Anime. Anime ist Kulturgut Japan und war etwas sehr Lokales für das Land Spezifisches und ist jetzt international in fast allen Teilen der Welt recht beliebt, gerade bei jüngeren Menschen. Und amerikanisches Fernsehen genauso. Die ganze Welt schaut Hollywood. K-Pop, koreanische Musik wird international erfolgreich. Also diese ganzen eigentlich lokalen kulturellen Dinge werden international.
Und ja.
jede Kultur steuert so ein bisschen bei, aber weltweit bist du trotzdem allen Kulturen ausgesetzt. Und dann ja. kriegst du so einen Mix.
Genau. Das wiederum ist ja dann eigentlich auch was Gutes.
Ja, das kann man zumindest als gut betrachten.
Genau,
ja.
also würde ich jetzt sagen, ist was Gutes.
Es hilft auch bei Verhinderung von Kriegen und Konflikten. Zum Beispiel, während des Kalten Krieges gab es ja einen starken kulturellen Kontrast zwischen Sowjetunion und den USA, also Kommunismus und Kapitalismus, aber auch in der ganzen Art, wie gelebt wurde, Mentalität und so weiter. Und ich glaube, das ist deutlich schwieriger in 10, 20 Jahren, wenn junge Menschen an den Schlüsselpositionen sind, weil die all den anderen Ländern ausgesetzt waren. So, du kannst nicht mehr bestimmte Länder als die Bösen darstellen, wenn man regelmäßig online Kontakt mit den Leuten hatte und deren Kultur mitgelebt hat.
Ja. Ja, das stimmt. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht.
Also viele junge Russen sind bis vor ein, zwei Jahren regelmäßig zu McDonald's gegangen und haben amerikanische Filme geguckt und so weiter. Und es ist schwieriger, den Amerikanern noch als Feindbild zu vermitteln, weil du die Kultur halt miterlebst.
Ja. Das Problem ist, wie du dann gesagt hast, wenn du in den großen Positionen halt die Leute hast, die nicht das vertreten.
Aber die sind ja alle sehr alt.
Ja.
Und ich glaube, da werden wir jetzt nicht in den nächsten Jahren, aber in den nächsten Jahrzehnten auf jeden Fall merken, dass die Leute in Führungspositionen mit dem Internet groß geworden sind.
Ja.
Du merkst ja schon Unterschiede in kleineren Bereichen, dass da immer mehr Kommunikation stattfindet. Also so kulturell unterschiedlich sind wir global gar nicht mehr durch das Internet.
Es nähert sich auf jeden Fall immer weiter an, ja.
Und ich hoffe, dass dann auch in Zukunft, wenn wir alle ein bisschen ähnlicher sind und uns besser verstehen, sowohl einfach von der Sprache als auch kulturell, dass dann diese Einwanderung weniger kritisch gesehen wird. Und auch wenn dann Leute einwandern, dass es einfacher fällt, sich zu integrieren, weil man sich nicht mehr integrieren muss, weil man schon eine ähnliche Kultur hat.
Ja.
Wie sagt man so schön, irgendwelche Memes, Internetkultur, Meme-Kultur ist schön global.
Das verstehen das alle. Das ist richtig. Wobei es halt immer
witzigen Videos
die Generation geben wird, die nicht ganz auf dem Stand der jungen Leute ist quasi, ne?
Ja.
Und da ist es dann halt auch, da kann es ja, also es ist nicht so, glaube ich, dann, dass dann jeder vollkommen dafür ist, was ja eigentlich auch klar ist. Und es wird ja immer die eine Generation geben, die immer ein bisschen hinterher bleibt, die dann irgendwas daran zu mäkeln hat und sowas. Es wird
nie homogen sein.
Ja. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen, wenn du beispielsweise unsere Generation, die von allem was mitbekommen hat, könnte ich mir auch vorstellen, dass es da diesbezüglich global einfacher wird.
Ja, wir haben bestimmt auch noch Vorurteile.
Natürlich, also ich glaube, das ist ganz schwierig, jedes Vorurteil wegzubekommen.
Ja. Manchmal gibt es ja auch noch, also ein anderes Beispiel, Insekten. Also ich habe ja eben davon gesprochen, dass unser Fleischkonsum gerade in Europa und Amerika überhaupt nicht nachhaltig ist und dass wir den reduzieren müssen. Und in Teilen der Welt werden Insekten gegessen, die sowohl fürs Klima deutlich besser sind, für Nachhaltigkeit, für die Umwelt und auch wahrscheinlich ein bisschen gesünder sind als die Mengen an Fleisch, die wir essen. Und ob man jetzt Insekten isst oder nicht, ist ja auch rein kulturell. Das heißt, ich glaube, wir werden so die Generation sein, die sich noch ein bisschen scheut, Insekten zu essen, während unsere Kinder das dann regelmäßig essen werden.
Meinst du, dass das so sein wird, wenn unsere Kinder quasi von uns so ein bisschen vorgelebt kriegen,
Ich glaube, das wird wichtig, dass wir unsere Kinder dann ein bisschen verarschen und so tun, als das normalisieren,
ja,
auch wenn es uns selbst schwerfällt. Da müssen wir unseren Kindern zuliebe dann durch. Wir sind so ein bisschen, in dem speziellen Fall haben wir ein bisschen Pech gehabt, weil wir nicht damit groß geworden sind. Aber es halt recht wichtig sein wird für die nächste Generation, dass die damit groß werden. Aber ich glaube, das kriegen wir hin.
Man muss ja nur sagen, du sollst das essen. Man muss es ja nicht selber essen.
Man kann ja früh anfangen.
Ja, genau. Immer so ein Mehlwurm mit in die Babyflasche einbauen.
Naja, wann kriegen kleine Kinder das erste Chicken Nugget?
Ja, gar nicht mehr. Da wird jetzt das erste Mehlwurm Nugget.
Also ich habe schon gesehen, dass sehr kleine Kinder bei McDonald's sitzen.
Ja. Gut, was dann ein anderes Problem ist natürlich, ne?
Das kommt auch hinzu. Ja, Essen und Ernährung ist auch so ein Thema. Da hat sich ja auch einiges getan. Also wenn ich zurückdenke, mein Großvater ist zum Beispiel offensichtlich mit deutscher Küche groß geworden und isst bis heute noch am liebsten und fast ausschließlich deutsche Küche. Und so, wenn du und ich, wenn wir essen gehen, essen wir koreanisch, japanisch. Ja, genau. So, ich liebe die italienische Küche.
Das wäre jetzt mein nächstes Beispiel gewesen. Wenn du irgendwo durch die Stadt gehst, kannst du dir aber sicher sein, dass du mal mindestens 3 Italiener siehst. Und nicht, also du siehst ja mittlerweile mehr internationale oder Restaurants aus anderen Ländern als Restaurants aus dem eigenen Land quasi. Also die eigene Küche kochen, so meine ich das.
Ja, also verständlich übrigens. Ich glaube, dass die deutsche Küche international nicht so mithält.
Ja.
Aber gut, das liegt auch ein bisschen an unserer geografischen Location.
Das ist halt, das ist aber auch wieder was komplett Relatives, ne?
Genau. Und ich glaube, ähnlich wie wir uns daran gewöhnt haben, rohen Fisch zu essen, wird dann eine nächste Generation sich daran gewöhnen, irgendwo Heuschrecken zu essen.
Ja. Das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel gewesen mit dem Sushi und dem rohen Fisch.
Ja, also mein Opa würde niemals Sushi essen. Und ich glaube, das kriegt man relativ schnell so von einer Generation auf die nächste relativ schnell hin.
Ja, ich würde mal sagen, unsere Elterngeneration würde sich ja auch, glaube ich, nicht mehr groß scheuen, Sushi zu essen.
Nee, meine Eltern lieben Sushi.
Gut, bei uns im Haus ist das jetzt, wir haben es noch nie ausprobiert. Meine Schwester zum Beispiel isst es sehr gerne, aber meine Eltern, glaube ich, eher weniger.
Ich glaube, meine Mutter hat noch eine Neugier gegen ganz rohen Fisch, aber ich glaube, da geht es eher um den Geschmack und weniger um die Idee von rohem Fisch.
Ja. Aber das ist ja auch wieder total haushaltsabhängig, total subjektiv.
Ja. Das ist übrigens die andere Seite der Medaille. Es gibt auch Menschen, die sagen, ich will keine Kinder bekommen, wenn die jetzt von den komischen, woken, linken Insekten kommen.
Ja, okay.
Also die aber, Seite
gibt's. Ja. Das ist aber, ja, nee. Ist auch schwierig, ob das die Leute sind, die man dann weiter da haben möchte, die dann alles ablehnen, gegen alles sind.
Ich meine, du musst auch keine Insekten essen. Du kannst
nein,
auch
natürlich nicht. Das ist ja freie Wahl.
Vegan, vegetarisch essen.
Aber wenn man anfängt zu argumentieren, ich möchte keine Kinder kriegen, weil in Zukunft könnte die Kultur von den anderen hier rüber schwappen, das ist lost.
Ja, das ist schon sehr lost. Religion ist auch so ein Thema. Religion ist ja mit einer der größten kulturellen Unterschiede und Konfliktverursacher.
Wird ja aber auch immer unwichtiger.
Eben. Also gerade in Europa ist es relativ irrelevant. Und ich habe das Gefühl, dass auch jüdische und islamische Länder immer weniger religiös werden, jetzt mal von den Hotspots abgesehen.
Ja.
Ich höre richtig oft diese Diskussion, die eine Person fragt die andere, glaubst du eigentlich an Gott? Und die Antwort ist, nicht wirklich, aber.
Ja.
Habe ich auch Schwierigkeiten zu verstehen. Diese Menschen, gerade unsere Generation, da so ein bisschen älter, die noch irgendwie in der Kirche sind, aber nicht so richtig an Gott glauben.
Ja.
Und auch nicht irgendwie so Traditionen christlichen folgen.
Aber dann immer noch irgendwo sagen, weil sie ihn quasi so mit auf den Weg gegeben wurde.
Die sich dann noch
wurde,
selbst so oder? Bezeichnen.
Die sich selber noch?
Ja, die bezeichnen sich dann noch als Katholik oder so. Christ.
Ja, ja.
Und sagen, ja, ich gehe nicht in die Kirche, aber...
Aber man kann sich noch nicht so ganz davon trennen.
So, entweder glaubst du nicht an Gott, oder du bist glaubst an Gott und bist einfach nur ein sehr schlechter Christ.
Ah, ist auch schön gesagt.
So, wenn du an Gott glaubst und nicht betest, dann machst du was falsch.
Ja, wobei da ja auch immer gepredigt wird, das ist alles Auslegungssache und du musst nicht dreimal die Woche beten, so ungefähr, ne? Aber das ist, glaube ich, dann auch nur um,
ja. Ich glaube, viele der Menschen in unserer Generation glauben nicht wirklich an Gott, die zeichnen sich nur noch als Christ, weil sie es von ihren Eltern vorgelebt bekommen.
Ja, das stimmt, glaube ich.
Denen ist einfach noch nicht bewusst, dass sie nicht an Gott glauben.
Ist dann aber, glaube ich, auch schwierig loszuwerden, wenn man das komplett vorgelebt bekommen hat.
Ja, ich kann das schlecht einschätzen. Ich bin nie religiös erzogen worden.
Ja, man, vielleicht wurde man auch nicht aktiv religiös erzogen. Also ist jetzt nicht so, als wäre so, ich zum Beispiel, ich bin jetzt nicht jede Woche in die Kirche geschleppt worden oder sowas, aber mir wurde halt schon, ich wusste halt schon, ich bin römisch-katholisch und war dementsprechend dann auch in dem Religionsunterricht, in dem katholischen Religionsunterricht in der Schule und so. Mhm. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich hochgläubiger Christ oder sowas bin. Ich vertrete da natürlich auch dann eher die wissenschaftlichere Betrachtung.
Ich war als in der Grundschule, war ich noch im evangelischen Religionsunterricht, also in der weiterführenden Schule auch noch.
Du bist irgendwann in Philo gegangen, ne?
Nee, ich bin bis zum Ende in evangelischer Religion geblieben.
Okay, okay.
Ich mochte die Lehrerin.
Wen hattest du, wenn ich das noch fragen darf?
Ich weiß nicht, ob ich das im Podcast sagen sollte.
Okay, ja, nee, dann egal.
Aber du kennst
egal.
Die,
Nein, ist ja, ist sehr. Ist ja egal.
Kannten Ruf an der Schule. Die war auch Priesterin.
Ah, okay. Ja.
Ja. Also ich hatte tatsächlich Spaß im Religionsunterricht.
Aber das lag dann ja wahrscheinlich auch nicht dann daran, dass du dich komplett damit vertreten konntest, sondern dass du es einfach interessant fandest, oder?
Ja, ich finde, man kann sich mit der Religion beschäftigen, ohne an Gott zu glauben. Also ich hatte durchgehend extrem gute Noten im Religionsunterricht, weil ich das durchaus interessant fand und mich halt damit auseinandersetzen konnte.
Aber man muss halt nicht streng gläubig dafür sein, da stimme ich dir komplett zu.
Ich habe seit bestimmt über 10 Jahren keine Kirche mehr betreten.
Du hast dir doch bestimmt den Aachener Dom mal angeschaut.
Ich glaube, stimmt, ja. Ich war einmal drin, habe mir die Decke angeguckt.
Ja, also Max, ich habe dich enttarnt, du bist ein Lügner.
Ja.
Nein, ich weiß, was du meinst. Du bist, ja.
Also einen Gottesdienst habe ich auf jeden Fall seit über 15 Jahren nicht mehr besucht.
Ja.
Aber, ja, ich war, glaube ich, auch in Wien mal in der Kirche. Muss ja sagen, die Gebäude sind schon beeindruckend.
Das ist beeindruckend, ja. Wenn diese
da
riesigen Glasfenster,
sehr,
das
sehr,
ist schon
sehr
schön.
Leute abgezockt und deren Gelder in Gebäude gesteckt.
Nein, die wurden nicht abgezockt. Die haben sich den Platz im Himmel gekauft.
Geil. Gebäude sind übrigens auch sowas Kulturelles, was ich glaube, das wird noch ein bisschen überdauern. Zumindest, wenn man die Gebäude erhält.
Ich wollte gerade sagen, aber
also japanische Architektur.
Es gibt ja viele Beweise, dass das überdauern wird. Ich meine, bei modernen Gebäuden, ich glaube, das hatten wir sogar schon mal in einem Podcast, dass moderne Gebäude für 50 Jahre oder sowas gebaut werden, ne?
Mhm.
Aber diese normales Wohnhaus hat ja auch keinen großartigen kulturellen Wert. Und ich glaube, Gebäude mit kulturellem Wert, wie zum Beispiel jetzt in Kölner Dom oder
kommt drauf an. Muss nur lang genug warten. Also zum Beispiel so
im Freilichtmuseum steht auch ein normales, steht auch ein normales Wohnhaus von früher, hast du auch wieder recht.
Ich war als Kind häufig im Freilichtmuseum, ist schon cool zu sehen, wie die Leute damals gelebt haben.
Ja, stimmt.
Und ist schon sehr anders als in anderen Teilen der Welt.
Ja. Ja, okay, hast du auch wieder recht.
Aber ich glaube nicht, dass jetzt in naher Zukunft der Dom oder so abgerissen wird.
Also nein,
ich glaube, die Leute werden versuchen, das so lange wie möglich zu erhalten.
Ja, natürlich. Ich meine, das ist ja auch wichtig, sowas zu halten.
Ja.
Vertrete ich auf jeden Fall die Meinung.
Ja, ja. Auf der anderen Seite sieht man da jetzt in der Moderne auch viel Mix, dass Baustile aus verschiedenen Teilen der Welt kombiniert werden, woanders gebaut werden. Da wird es auch immer einheitlicher.
Ja. Aber das bestätigt mich dann wieder, dass es umso wichtiger ist, auch Stellen zu geben, um zu zeigen, was war vorher, sowas, was war wichtig vorher.
Genau. Aber dann wird aus Kultur halt eher Geschichte.
Würdest du das dann so trennen?
Ja, Kultur, würde ich sagen, ist das, was du aktuell lebst.
Aber alte Kultur ist dann für dich Geschichte und nicht Kultur?
Genau. Zum Beispiel Pharaonen und Pyramiden bauen ist ja keine ägyptische Kultur. Niemand in Ägypten baut mehr Pyramiden. Aber es war Kultur zu einem Zeitpunkt und es ist jetzt Geschichte.
Ja, okay. Dann stimmt, dann möchte ich sagen, genau, dann ist es für mich nicht nur aus einem kulturellen Aspekt wichtig, dass man den beispielsweise jetzt einen Kölner Dom bereithält, sondern geschichtlich auf jeden Fall.
Ja. Also ich würde jetzt kein Fachwerkhaus bauen, aber ich finde es cool, dass wir uns die noch angucken können.
Ja, genau. Aber das ist ja auch irgendwie logisch, ne, dass ein Fachwerkhaus in der aktuellen Zeit halt oft wenig Sinn ergibt und es da viele bessere, aktuellere Lösungen gibt, ne?
Und es ist ja nicht ungewöhnlich, dass Menschen von außerhalb, die nach Deutschland einwandern, sogar mehr Interesse an alter deutscher Kultur haben als Deutsche selbst.
Das stimmt.
Also,
ich meine, wenn man jetzt einen Urlaub irgendwo hinmacht, guckt man sich auch die Kathedrale von Barcelona an und nicht das neue Schwimmbad.
Ja, also häufig so Kulturstätten werden ja von Touristen und Einwanderern besucht und selten von den Leuten, die da leben.
Ja.
Muss man eigentlich mehr machen, sich mehr mit der lokalen Kultur und Geschichte auseinandersetzen.
Mhm.
Deswegen war ich auch im Dom. Schöne Decke.
Ja, gut. Ja, schöne Decke, schöne Fenster. Kann man nichts sagen.
Ich habe ja auch viele Architekten in meinem Umfeld. Die reden auch gern darüber. Na gut, das war eine schöne Spezialfolge. Ich würde sagen, wir machen ein bisschen früher Schluss.
Ja.
Es gab ein paar Themen diese Woche, aber wie gesagt, die spreche ich dann in der nächsten Folge an. Ich weiß nicht, vielleicht nehme ich die sogar heute schon auf und produziere ein bisschen vor. Mal schauen. Gut. Also dir vielen Dank.
Ja, sehr gerne. Ich verabschiede mich schon mal von allen Zuhörern.
Genau, und dann bis zum nächsten Mal. Bye, bye.
Genau, ciao, ciao.